Maleachi diente den wiederhergestellten Israel 400 Jahre vor Christus und machte deutlich, wie weit sie mittlerweile weg von Gott waren. Und wie dringend sie Umkehr brauchen. Eine Botschaft, die ich glaube im 21. Jahrhundert aktueller denn je ist. In diesen Texten, die Maleachi uns hinterlässt, wendet er sich zunächst einmal den Priestern zu, deren Aufgabe mittlerweile ihnen nicht mehr groß von Bedeutung war. Sie kamen ihrer Aufgabe nicht mehr nach. Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit zeichnete das Leben von diesen Priestern aus. Anschließend wendet sich Maleachi an das Volk, um ihnen ihre Treulosigkeit Menschen und Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Doch anstatt sich dieser Kritik des Propheten zu stellen, versucht das Volk, sich Argumente zurechtzulegen, um ihre sündigen Wege zu rechtfertigen. Doch es ist bekanntlicherweise eine gefährliche Sache, wenn Menschen mit Gott verhandeln, um ihre sündigen Wege zu rechtfertigen. Maleachi macht mit seinen drei Kapiteln, das ganze Buch Maleachi hat nur drei Kapitel, deutlich, dass das Volk erstens an der Liebe Gottes zweifelte. Zweitens, dass sie den Namen Gottes entweiht haben. Dass sie den Bund Gottes missbraucht haben. Und viertens, dass sie dem Wort Gottes gegenüber ungehorsam geworden sind. Vier Gründe, die Maleachi in seinen Schriften thematisiert, die ich glaube im 21. Jahrhundert genauso Bedeutung haben und die uns in den kommenden Sonntagen beschäftigen werden. Der heutige Text hingegen bildet der Abschluss seiner Schriften, seiner Themen und ist in einer gewissen Weise eigentlich der Höhepunkt des Buches Maleachi. Wir können quasi sagen, wir beginnen unsere Predigtreihe mit dem Höhepunkt. Denn diese letzten drei Verse, die wir uns heute Morgen anschauen wollen, des Propheten, sind nicht nur die drei letzten Gedanken des Propheten, sondern sie sind auch die letzten drei Verse des Alten Testaments. Worte, die den Übergang von AT zu NT markieren. Worte, die Gehör finden sollten, weil Gott anschließend 400 Jahre schweigen würde, die zwischen Maleachi und der Ankündigung bei Zacharias liegen werden. 400 Jahre schwieg nach diesen Worten der Himmel. Ich glaube, das ist Tatsache genug, dass diese Verse, die den Abschluss des ATs bilden, unser Gehör finden sollten. Und ich möchte uns einladen, diese Verse einmal gemeinsam zu lesen. Ich habe sie vorne angeschlagen, weil im Heftchen die Lutherübersetzung ist, aber ich habe es nach der Elberfelder vorbereitet. Maleachi 3, 22 bis 24 schreibt der Prophet: Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Fluch, mit dem Bann schlage. Als ich diesen Text auf mich wirken lassen habe, entdeckte ich, dass Gott uns mit diesen Versen drei wesentliche Aspekte heute Morgen mit auf den Weg geben möchte. Erstens, mit Vers 22, die Erinnerung aus der Vergangenheit zu lernen. Gottes Wort im Gedächtnis zu behalten. Mit Vers 23 den Blick nach vorne zu wagen. Die Zukunft des siegreichen Tages uns vor Augen zu machen, halten, wenn Gott zum Ziel kommt und der Prophet Elia den Weg hierfür vorbereitet. Und drittens, mit Vers 24, die Realität und die Wirkung des Wortes Gottes in der Gegenwart uns bewusst machen. Und genau für diese Gegenwart brauchen wir den Blick in die Vergangenheit und den Blick in die Zukunft. Und genau damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Deshalb zu Vers 22 mein erster Gedanke: Lerne aus der Vergangenheit und studiere Gottes Wort. Lerne aus der Vergangenheit und studiere Gottes Wort. Durch das Buch Maleachi hinweg stellt sich Gott als Liebender, als ein für sein Volk eifernder Gott vor, der trotz deren Untreue an ihnen festhält. Und der Ratschlag in Vers 22, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, drückt diese Fürsorge aus. Haltet im Gedächtnis, hebräisch Zakar, ist aber weit mehr als nur ein gedankliches Erinnern, sondern ist ein in Erinnerung halten und es dementsprechend zu tun. Also weit mehr als nur ein bisschen dran denken. Haltet im Gedächtnis. Gott ist ein Gott, dem die Vergangenheit nicht egal ist. Das ganze Thema in Deuteronomium, dem fünften Buch Mose, ist schlicht und einweg nur Erinnerung. Nur die Erinnerung an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Ganze 14 Mal finden wir dort die Aufforderung dem Volk gegenüber: Haltet in Erinnerung, haltet in Erinnerung. Israel sollte sich die Geschichte, die Gott mit ihnen geschrieben hat, nicht vergessen. Sie sollten sich an das erinnern, was Gott getan hat. Sie sollten sich an das erinnern, was Gott ihnen verheißen hat. Und sie sollten sich an das erinnern, was Gott von ihnen wollte. Und ich glaube, darin liegt auch die Botschaft für uns heute. Leben wir nicht vielfach in einer Zeit, in der die Vergangenheit nicht mehr groß von Bedeutung ist? Auch in unseren christlichen Kreisen? Dass der Blick für die Vergangenheit als überflüssig angesehen wird, weil wir so auf die Zukunft getrimmt sind. Doch wer die Vergangenheit nicht kennt, weiß auch nicht, woher er kommt. Und wer nicht weiß, woher er kommt, steht in der Gefahr, die Wurzeln nicht zu kennen, die wichtig sind für die Zukunft. Die Botschaft, die Gott in diesem Text gibt, ist in meinen Augen klar. Erinnere dich an das, was Gott getan hat. Erinnere dich an das, was Gott dir verheißen hat. Erinnere dich, was deine Aufgabe ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich ehrlich bin, vergesse ich so schnell, was Jesus in meinem Leben tut. Gebetserhörungen, Wunder, ermutigende Gespräche, Dinge, die Gott mir in der stillen Zeit, in der Qualitätszeit aufs Herz legt. Heute sind sie da. Und morgen habe ich sie irgendwie schon wieder vergessen. Eigenartig, oder? Ist es nicht ein Segen, das Wort Gottes zu haben? Das Wort Gottes, das mir hilft, mich immer wieder an das zu erinnern, wie unser Text sagt, in Gedächtnis zu halten, was Gott getan hat, was Gott verheißen hat, was Gott von mir will. Man könnte sagen, Gott hat für mich, Gott hat für dich festgehalten, weil wir es so häufig vergessen. Das Wort Gottes ist eigentlich ein wunderbares Mittel wider unsere Vergesslichkeit. Und das weiß Gott, weil unser Volk heute nicht anders ist als sein Volk damals. Und deshalb tun wir gut daran, sein Wort täglich zu lesen, täglich in Erinnerung zu halten. Psalm 1, Vers 1 und 2 heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern über sein Gesetz, über seine Worte sinnt Tag und Nacht. Regelmäßig. Täglich. Gottes Wort darf sich nicht auf eine halbe Stunde pro Woche am Sonntagmorgen beschränken. Gottes Wort darf sich auch nicht auf ein Losungswort beschränken, weil ich sonst keine Zeit unter der Woche habe für sein Wort. Ich glaube, im Gedächtnis zu halten, so wie es die Schrift hier sagt, bedeutet, sein Wort täglich zu lesen, täglich darüber zu meditieren und sich täglich die Frage zu stellen, was ist meine Aufgabe? Das ist unsere Aufgabe, aber eigentlich ist es doch ein Privileg. Doch sehen wir es als Privileg. Diese Frage, die muss jeder von uns selber beantworten. Haltet im Gedächtnis, sagt Malachi, das Gesetz meines Knechtes Mose. Lasst mich an dieser Stelle aber noch etwas anfügen. Denn das Gesetz war niemals gegeben als Weg zur Errettung. Der Weg zur Errettung ist allein die Gnade, die uns Gott in Jesus Christus gibt. Aber das Gesetz zu halten, ist Auswirkung der Errettung. Auswirkung der Errettung. Wir leben nicht als Nachfolger Jesu mit dem Gesetz als etwas, das uns ständig unsere mangelnde Gerechtigkeit vor Augen malt. Als Nachfolger Jesu lebt die Gerechtigkeit Gottes in uns durch seinen Sohn Jesus und versetzt uns in die Lage, überhaupt Gerechtigkeit und dem Gesetz gemäß zu leben. Das ist die Aufgabe. Und deshalb glaube ich, das Erste, was ich euch mitgeben möchte anhand unseres Textes, lerne aus der Vergangenheit und studiere das Wort Gottes. Mit Vers 22 haben wir also zurückgeschaut. Mit Vers 23 schauen wir jetzt nach vorne. Deshalb habe ich diesen Vers einmal für uns so überschrieben. Lebe hoffnungsvoll und hab die Wiederkunft Jesu vor Augen. In unserem Bibeltext heißt es in Vers 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. In unserem Vers ist vom Tag des Herrn die Rede. Der große und furchtbare, und dass in diesem Zusammenhang der Prophet Elia gesendet wird. Zunächst einmal der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn beschreibt bei den Propheten im Alten Testament immer einen Tag oder einen Zeitpunkt, an dem Gottes rettendes und richtendes Eingreifen stattfindet. Gottes rettende und richtende Eingreifen. Und dieser Text hier heute Morgen sagt, dass davor in diesem Zusammenhang der Prophet Elia auftauchen wird. Ganze 400 Jahre später, in Lukas 1, Vers 17, lesen wir über die Ankündigung von Johannes dem Täufer, als der Engel zu Zacharias kommt, Folgendes. Und Johannes wird vor Jesus hergehen in den Geist und der Kraft Elias, um der Väter Herzen zu bekehren, zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. In der Tat führt Johannes, der Täufer, im Geiste Elias einen Dienst durch, der die Grundlage und die Voraussetzung dessen war, dass Jesus kommen konnte. Aber jetzt lesen wir in Matthäus 17, Vers 11, im Dienst von Jesus, während Jesus seinen Dienst tut, dass er am Rande erwähnt, Elia, der kommt und wird alle Dinge wiederherstellen. Ja, Moment, kommt Elia ein zweites Mal? In Offenbarung Vers 11, Offenbarung 11, Vers 3 bis 12, so rum, finden wir eine Beschreibung von zwei Zeugen, die in der Endzeit auftreten werden, vor der Wiederkunft Jesu. Und wenn man diese zwei Zeugen genauer studiert, stellt man fest, allerhöchsten Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Mose und Elia. Beide sollen laut Schrift vor der zweiten Wiederkunft Jesu kommen. Das heißt, wir finden in der Schrift zweimal das Auftreten des Elias. Einmal vor dem ersten Kommen Jesu, in der Kraft des Elias bei Johannes dem Täufer und vor dem zweiten Wiederkommen Jesu, einer der zwei Zeugen. In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich viel dazu gelesen. Und ja, es gibt verschiedene Ansätze und es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Doch nach meiner jetzigen Erkenntnis würde ich sagen, dass so wie das Kommen des Messias sich auf zwei Stufen erfüllt hat, das erste Kommen Jesu und das zweite noch ausstehende Kommen, so wird sich auch das Auftreten Elias in zwei Stufen erfüllen. Und zwar vor dem ersten Kommen Jesu, in Johannes dem Täufer und vor dem zweiten Kommen Jesu als eine der zwei Zeugen. Aber darf ich in diesem Zusammenhang bei Vers 23 euch noch zwei Erkenntnisse weitergeben, die mir für unser Leben praktisch wichtig geworden sind? Das Erste, was mir bewusst geworden ist, ist die Tatsache, dass wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben. Das lässt uns erkennen, dass Gott aus seiner Barmherzigkeit heraus einen Botschafter senden wird. Eine Person Elia oder eine Person im Geiste Elias, um die Menschen die Möglichkeit zu geben, umzukehren, weil Gott nicht möchte, dass einer verloren geht. Über diesen Gott heißt es in Psalm 101, Vers 8, 103, Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Was für eine Liebe! Was für eine Geduld, was für eine Barmherzigkeit hat Gott für uns Menschen. Deshalb heißt es auch in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißungen, wie es einige für eine Verzögerung halten. Nein, er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Ein zweites, was mir an diesem Vers 23 wichtig geworden ist, ist die Tatsache, dass unsere Gegenwart entscheidend davon abhängt, wie wir unsere Vergangenheit und unsere Zukunft sehen. Denn wenn wir umkehren, das Wort Gottes in unserem Gedächtnis halten, wie es die Schrift sagt, es praktizieren, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, dann legt das die Grundlage, wie wir heute in der Gegenwart leben. Geklärte Vergangenheit, hoffnungsvolle Zukunft bestimmt, wie wir in der Gegenwart leben oder auch nicht. Genau diese Grundlage, und daran will ich euch erinnern, haben unsere Väter vor 200 Jahren in Korntal gelebt. Das war das Grundvertrauen, aus dem Korntal entstanden ist. Dieses Bewusstsein, Jesus kommt wieder, ließ sie nicht in einen Nihilismus verfallen, sondern bestimmte hoffnungsvoll. Ihr Tun gab ihrem Tun Sinn. Als ich im Sommer, wie gesagt, für unser 200-jähriges Jubiläumsbuch an den Manuskripten von Rolf Schäffbuch saß, wurde ich immer wieder bewegt und beschämt, mit welcher hoffnungsvollen Zuversicht unsere Vorfahren hier in Korntal Gegenwart gestaltet haben. Sich nicht auf die Zukunft vertröstet haben, sehr wissentlich um die Zukunft wissend, aber die Gegenwart gestaltend. Ihr Bestreben war es, Gegenwart im Wissen um Vergangenheit und im Hinblick auf ihre Zukunft zu gestalten. Und ich möchte euch herausfordern, mit der Adventszeit nicht nur eine Zeit zu verbinden, die uns besinnlich vorstimmt auf Weihnachten. Lasst uns Menschen sein, die sich selbstkritisch hinterfragen, ob wir bereit sind für den zweiten Advent. Nicht nächste Woche, sondern für die zweite Ankunft Jesu. Glauben wir überhaupt noch an die Wiederkunft Jesu? Rechnen wir noch damit? Und wenn ja, haben wir diesen hoffnungsvollen Blick? Darf unsere hoffnungsvolle Zukunft deinen Alltag prägen? Genau dazu lädt uns eigentlich die Adventszeit ein. Lerne aus der Vergangenheit und studiere Gottes Wort. Und lebe hoffnungsvoll. Und hab die Wiederkunft Jesu vor Augen. Und drittens, rechne heute mit der Wirkung von Gottes barmherzigem Wort. Rechne heute, nicht morgen, heute mit der Wirkung von Gottes barmherzigem Wort. In Vers 24 heißt es dazu, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann, mit dem Fluch schlage. Es ist schon bemerkenswert, dass der letzte Begriff im letzten Buch des Alten Testaments Fluch ist. Gott will nicht, dass Menschen unter dem Fluch bleiben. Und wenn wir ins letzte Buch des Neuen Testaments hineinschauen, in Offenbarung 11, Vers 3, finden wir die Formulierung, und keinerlei Fluch wird mehr sein. Das, was im AT am Ende noch Realität ist, wird am Ende vom Neuen Testament aufgelöst. Die gesamte Schöpfung lebt auf diesen Tag hin, wo die Schöpfung, wo die Welt nicht mehr unter dem Fluch steht. Was für herrliche Aussichten haben wir. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Diesen Auftrag erfüllte Elia vor dem ersten Kommen Jesu. Und auch vor dem zweiten Kommen Jesu wird Elia in welcher Form auch immer diesen Auftrag erfüllen. Doch hat dieser Vers auch etwas uns heute zu sagen? Ich glaube sehr wohl. Denn Herzensveränderung, und darum geht es in diesem Vers, ist Thema der gesamten Schrift. Allein 1000 Mal spricht das Alte Testament über Herzensveränderung, über Umkehr. 1000 Mal. Gottes sehnlichster Wunsch sind veränderte, Herzen. Erneuerte Herzen. Und das nicht in ferner Zukunft, sondern heute, hier und jetzt. Und genau aus diesem Grund hat uns Gott auch heute das lebensverändernde Evangelium gegeben. Nicht irgendwann in der Zukunft. Heute. Und über dieses lebensverändernde Evangelium heißt es in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich nicht des Evangeliums, ist es doch Gottes Kraft zum Heil. Das Evangelium, das Wort Gottes, ist Kraft zur Rettung und damit zur Herzensveränderung. Er will Leben gestalten. Er will Leben verändern. Und, wie unser Text es sagt, er will, dass Menschen vor dem Fluch bewahrt werden. Aber dafür müssen wir unsere Herzen ändern. Und auch wenn Malachi hier in diesem Text den Fokus zwischen Vater und Söhne und zwischen Söhne und Vater legt, gilt diese Botschaft auch allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich glaube, der Weg der Versöhnung und Wiederherstellung von allen zwischenmenschlichen Beziehungen kann nur dadurch geschehen, wenn Menschen ihre Herzen Gott neu zuwenden. Gott allein zuwenden. Und diese Tatsache beschreibt unser Text mit dem Wort Umkehr. Umkehr zu Gott allein und dann im Zweiten hin zu den Menschen. Stehen wir nicht immer wieder in der Gefahr, den Fehler zu begehen, unsere zwischenmenschlich belasteten Beziehungen unter uns zu klären, ohne die Dimension Gottes mit einzubeziehen? Unsere horizontalen Beziehungen müssen immer im Einklang mit unserer vertikalen Beziehung stehen. Wer das nicht beachtet, der begeht einen groben Fehler. Ehrlich gesagt, finde ich es höchst interessant, dass das AT mit der Anweisung auf Herzensveränderung und Versöhnung unserer Beziehung endet. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass wir als Korntaler Gemeinde diese letzte Anweisung des Alten Testaments ernst nehmen sollten. Denn die vergangenen Jahre unseres Gemeindelebens, der Prozess der Aufarbeitung, die Gottesdienstthematik, die Spannungen in Gruppen und Kreise bis hinein in Gremien haben Beziehungen in meinen Augen belastet. Doch das Wort Gottes ist nichts Theoretisches. Es ist zutiefst praktisch. Denn wie gesagt, Gottes Wort will Leben gestalten. Darf Wort Gottes unser Leben, unsere Beziehungen gestalten? Das setzt voraus, dass wir Gottes Wort tun, es umsetzen. Und das geschieht nicht einfach mal so. Und es geschieht auch nicht ohne uns. Gott lässt seinem Volk damals und ich glaube auch uns heute durch den Prophet Joel, Kapitel 2, Vers 13a ausrichten. Zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Kehrt zum Herrn, eurem Gott, zurück, denn er ist gnädig und barmherzig. Zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider. Es geht nicht nur um Oberfläche. Oberflächenkosmetik. Beziehungen auf der oberen Ebene. Nein, sondern zerreißt eure Herzen. Es geht um unser Herz. Kehrt zum Herrn, eurem Gott, zurück, denn er ist gnädig und barmherzig. Merkt ihr, wie praktisch das Wort Gottes ist? Die Frage ist nur, ob wir es tun, ob wir es umsetzen. Und dazu will ich uns herausfordern. Advent heißt Ankunft. Ja, vielfach wird die Adventszeit in unserer Zeit als eine Zeit angesehen, in der man sich auf die Geburt Jesu vorbereitet. Ja, und das hat auch seine Bedeutung. Aber ich glaube noch mehr. Ich denke, Advent heißt auch, sich auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten, auf sein zweites Kommen. Und genau dazu war es mir ein Anliegen, anhand drei Gedanken zu Malachi 4, die Verse 22 bis 24, uns herauszufordern. Ich glaube, wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Die Zukunft im Blick haben, damit wir die Gegenwart in der Gegenwart bestehen können. Das sind die Dimensionen, die ich in diesem Text sehe. Und deshalb lasst uns aus der Vergangenheit lernen und das Wort Gottes studieren, täglich. Lasst uns hoffnungsvoll leben und die Wiederkunft Jesu vor Augen haben, täglich. Und lasst uns mit der Wirkung von Gottes barmherzigen Wort rechnen. Täglich. Ich möchte jetzt beten und wir bleiben dazu sitzen. Vater im Himmel, wir kommen vor dich und danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort zutiefst praktisch ist. Dass dein Wort unser Leben gestalten will, formen will. Wir wollen lernen, dieses zuzulassen in unserem Leben. Herr, öffne uns immer wieder neu den Blick in die Vergangenheit, das, was du geschenkt hast. Den Blick nach vorne für eine hoffnungsvolle Zukunft, damit wir im Heute, hier und jetzt leben können. Da, wo uns die Liebe zu deinem Wort verloren ging, Herr, schenke Umkehr. Da, wo die Vergangenheit uns vielleicht egal war, schenk uns ein neues Bewusstsein dafür. Herr, da, wo wir die Wiederkunft, dein zweites Kommen nicht mehr vor Augen haben, da erfülle uns neu mit Hoffnung und den Blick dafür. Und Herr, da wo Beziehungen geklärt werden müssen, nicht nur untereinander, sondern auch mit dir, da schenk uns mutige Schritte. Wir wollen Lernendes sein, direkt aus deinem Wort heraus. Und dazu hilf uns. Danke für dein Reden, auch heute Morgen durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen.